Hey Pia, wie sieht's eigentlich mit digitaler Beteiligung in Berlin aus?
Hi Robert, da gibt es Jupp Berlin, das Jugendportal für Berliner Jugendliche.
Und mit wem könnten wir da reden?
Na, am besten mit der Jupp Jugendredaktion.
Dann laden wir uns die doch ein.
Das ist Berlin. Das heißt hier beteiligen.
Hi Sina, hi Nele, Robert hier. Also das Kind von der Freundin, das ist in so einem Schülerzeitungsprojekt und da jetzt schon eine Weile dabei, will aber gerne mehr. Passt das irgendwie mit Jupp zusammen?
Hi Robert, schön von dir zu hören. Ja, schick sie vorbei. Wir freuen uns immer über neue Gesichter bei Jupp. Sie kann ihre Themen mitbringen, welche Form sie sich beteiligen möchte. Video, TikTok, Instagram, alles dabei. Und wenn sie ganz viel Lust hat, kann sie auch gerne unseren Podcast von wegen kommen.
Ja, jetzt hast du schon alles erzählt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll.
Alles klar, Robert, hab einen schönen Tag.
Hallo Nele, hallo Sina.
Hallo.
Hallo.
Hallo, ihr beiden. Freue mich, euch hier zu haben.
Danke, wir freuen uns auch.
Steigen wir doch mal ein. Die vier Stichworte zu euren Personen. Die Namen haben wir schon. Tätigkeit, eure Bezirk und euer Lieblingsort. Sina.
Mein Name ist Sina. Ich bin Studentin und arbeite im Ehrenamt bei Jupp Berlin in der Jugendredaktion. Ich komme aus Steglitz-Zehlendorf und Lieblingsorte sind von der Tageszeit abhängig. Am Tag in Cafés, keine Franchises, sondern einzeln geführte Cafés, am Abend in der Bibliothek und nachts tanzen. Am besten draußen im Sommer.
Ja, vielen Dank.
Ja, ich bin Nele. Ich arbeite auch bei Jupp, bin dort vor allem als Hostin tätig und mein Bezirk ist Pankow. Und mein Lieblingsort dort ist das Café Eden, weil da ist direkt eine Tanzschule mit drin, wo richtig coole Tanzkurse auch immer angeboten werden.
Ja, spannend. Dankeschön.
Ja, wir haben euch eingeladen, weil wir Jupp als ein ganz interessantes Projekt finden. Und unsere erste Frage an euch beide ist, wie seid ihr eigentlich auf Jupp Berlin aufmerksam geworden? Und was hat euch motiviert, Teil der Jugendredaktion zu sein?
Also ich bin 2019 über so ein Projekt mit kreativem Schreiben, was von der damaligen FSJlerin organisiert wurde, aufmerksam geworden. Und ich habe auch einfach in der Schule immer schon gerne geschrieben. Und da gab es dann die Möglichkeit, einfach über ein Thema, was einem sehr am Herzen liegt, einen Beitrag zu schreiben für den Blog und ja, darüber bin ich zu Jupp gekommen und bin dann einfach geblieben.
Das klingt richtig spannend. 5 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe und noch vor Corona, richtig?
Ja, es war so mit Corona teilweise, ja, also es war im Dezember.
Ah ja, okay. Sina, ich glaube, deine Geschichte ist ein bisschen länger mit Jupp, kann das sein?
Genau, die hat 2016 angefangen, im März ungefähr. Eine Schulfreundin von mir war in der Konzeption, als beschlossen wurde, es soll ein neues Projekt geben, eine Jugendredaktion, da war sie beteiligt und sie wusste aber auch, dass ich an journalistischen Inhalten und dass ich Journalistin werden wollte, das wusste sie und hat mich gefragt, ob ich mal mitkommen möchte und seitdem bin ich dabei.
Das heißt, bei euch beiden war immer schon Grundlage, bei dir das Schreiben, bei dir die journalistische Ausbildung, dass ihr in diesem Bereich arbeiten wollt. Das war ausschlaggebend, ja?
Exakt. Also ich kann für mich sprechen, ja.
Ja, also bei mir vor allem das, dass ich einfach meinen Themen Ausdruck geben möchte.
Das heißt, es ist gar nicht unbedingt nur der Text, den ihr als Medium favorisiert, sondern unter Umständen auch andere Sachen? Oder ist Text das Hauptmedium, mit dem ihr gerne arbeitet?
Bei mir war es der Text. Also ich wollte auch damals Richtung Printjournalismus gehen, das ist aber schon ein paar Jahre her, wie gesagt.
Ja.
Und habe den Wandel aber gerne mitgenommen und habe mich auch dem neuen Konzept von Jupp, die Ausrichtung auf soziale und digitale Kanäle, mich angenommen. Also ein Printmedium gab es ja bei Jupp an sich nicht, außer eine Ausgabe, das war 2018, die Jupp-Gedruckt-Ausgabe. Da war ich auch in der Chefredaktion mit zwei anderen Redakteurinnen. Das hat Spaß gemacht, aber ansonsten war es erst der Text und dann irgendwann das Skripten und dann Moderieren. Also es hat sich schon gewandelt seitdem.
Genau, es ist weitaus mehr geworden. Nicht umsonst reden wir von digitaler Beteiligung. Könnt ihr mal so einen Abriss geben, so einen kleinen Überblick, was eigentlich Jupp alles an Formaten bietet?
Ja, also wir haben sehr viele Formate natürlich auf unserem Instagram-Kanal. Polytalk Watch, Read, Listen, alles mit politischer Beteiligung, wo auch junge Menschen gerne dazu aufgerufen sind, selbst ihre Themen einzubringen und sich zu beteiligen. Wir haben auch einen TikTok-Kanal und auch Blog und unseren Podcast, den wir jetzt neu haben, von wegen, wo wir über politische Beteiligung von jungen Menschen sprechen.
Zum Podcast kommen wir auf jeden Fall nachher nochmal.
Genau. Sina, du hast vorhin quasi so erzählt, dass du schon seit 2016 mit bei Jupp bist. Das heißt, du hast eigentlich so Jupp von Anfang an mitentwickelt, glaube ich, könnte man sagen. Also zumindest warst du da ein Teil davon, um jetzt quasi, ich frage deswegen danach, weil ich jetzt so gerne so ein bisschen verstehen möchte von dem, was ihr heute macht, was gerade Nele auch so beschrieben hat. Wie ist es denn überhaupt dahin gekommen sozusagen? Was ist da passiert?
Ich kann es aus meiner Perspektive sagen. Also ich war immer in der Jugendredaktion tätig. Ich habe auch an der Konzeption, wie die hauptamtlichen Fachkräfte das machen, da habe ich nicht explizit mitgewirkt. Es war so, dass wir einbezogen wurden, unsere Meinungen, und wir aus unserer Perspektive als jungen Menschen mit als Beteiligungsformat daran beteiligt waren. Aber große Entscheidungen konnte ich natürlich nicht alleine treffen. Es war damals so, dass quasi ein Portal, man könnte eher sagen, blogartig, online-redaktionsartig an den großen Tageszeitungen orientiert waren. Wir konnten alle unsere Themen reinbringen, wir konnten Reportagen schreiben, wir konnten aber auch von aktuellen Ereignissen, Konzerten, Sportwettkämpfen konnten wir berichten und haben uns da in Teams zusammengetan, wir konnten zusammenarbeiten und unsere Themen einbringen. Es gab super viel, was ich machen konnte über Sport schreiben. Ich habe eine Reportage über Jugendzeitschriften in Anführungszeichen wie die Bravo und Mädchen, die Popcorn gab's, und mir das angeschaut, dass es super kritisch eigentlich zu betrachten ist und viel Framing, viel klassisches, also Schubladendenken und super wenig Diversität in solchen Zeitschriften vorhanden ist. Und das hat sich gewendet. Ich muss raten, plus minus 2019, 20, hat sich das Konzept zur historisch-politischen Bildung gewandelt und vielmehr auf Demokratieförderung und in welcher politischen Lebenswelt leben wir eigentlich gerade? Wie betrifft das junge Menschen und wie können junge Menschen dort drin agieren? Was beschäftigt sie auf eher politisch-gesellschaftlicher Ebene?
War das ein Anliegen von euch, also dieser Wechsel zu den mehr politischen Themen?
Unter anderem ja. Also es war so, dass jeder seine Projekte hatte und so wurde uns auch die Möglichkeit gegeben, eher in Teams zusammenzuarbeiten und uns eher auf ein Thema zu konzentrieren, was in Formate sortiert wurde. Das hat das Arbeiten auf jeden Fall angenehmer gemacht.
Wie funktioniert denn das Zusammenarbeiten? Du hast gesagt, es hat sich ein bisschen was geändert. Habt ihr so ein Gesamtredaktionstreffen, wo ihr die nächste Ausgabe besprecht? Jetzt gibt es natürlich sowas wie eine nächste Ausgabe in solchen Formaten nicht mehr, aber als Beispiel. Und wie kommuniziert ihr untereinander? Gibt es eine Chefin vom Dienst? Gibt es unter Umständen eine Version letzter Hand? Muss irgendjemand die Freigabe von einem Beitrag machen, der bei euch fertiggestellt wird?
Also vorher, was ich auch noch so ein bisschen mitbekommen habe, gab es halt diese riesengroßen Redaktionssitzungen, auch teilweise online, wo halt sehr viele Menschen, junge Menschen dabei waren, die immer mal wieder hier und da irgendwie was mit Jupp zu tun hatten. Und jetzt wurde es so ein bisschen in einen engeren Kreis geschafft und wir haben unsere Ansprechpartnerin für unseren Bereich. Und ja, da arbeiten wir auch eigentlich relativ eng zusammen und Sina kann es gerne noch was dazu sagen.
Ich würde insofern ergänzen, nicht, dass ein falsches Bild entsteht. Es ist nicht so, dass wir nur, weil wir jetzt einen engerer Kreis sind, eine komplett abgeschlossene Gruppe sind. Im Gegenteil, wir sind total offen auf neue Gesichter und Menschen, die uns unterstützen wollen und auch ihr Thema einbringen wollen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt unsere Redaktion sind und unsere Themen und das ist es. Im Gegenteil, es ist eher so, dass wir durch neue Formate eben wie die Polytalk-Reihe mit den verschiedenen Auskopplungen, dass wir dort unsere Themen strukturierter einordnen können.
Das heißt, ihr seid als Team jetzt eher thematisch aufgestellt, nicht mehr so sehr an den Personen entlang, wenn ich das richtig verstehe.
Kann man so sagen.
Okay, aber das bedeutet auch, Leute, die mit neuen Themen kommen, sind jederzeit willkommen, das hattest du ja schon gesagt. Was sind denn so die aktuellen Themen, die ihr bearbeitet?
Aktuell gab es eine Reihe zu Fake News und Desinformation.
Jetzt ganz aktuell gab es auch die Themenreihe Periode, wo auch zu einer Ausstellung hingegangen wurde. Genau.
Und fast ganz aktuell euer Podcast, oder? Ihr habt einen angefangen.
Ja, wir haben einen Podcast von wegen. Der ist schon sehr lange in der Konzeption und Produktion. Wir haben das Konzept alleine entwickelt. Also das war die Idee von Nele und mir. Wir haben eigentlich an einem anderen Projekt gearbeitet. Das muss man vielleicht noch ergänzen. Es richten sich auch andere VeranstalterInnen an die Hauptamtlichen von JUB und stellen ihre Themen vor oder auch Veranstaltungen und da werden wir auch zu eingeladen. Und zu ebenso einer Veranstaltung sind wir eingeladen worden und Nele und ich haben uns bereit erklärt, dorthin zu gehen. Und während wir da irgendwie gearbeitet haben, haben wir gedacht, okay, es wäre eigentlich voll cool, einen Podcast zu machen. Und das Thema Podcast stand auch bei JUB schon sehr lange auf der Liste. Es waren verschiedene Leute, die immer wieder mit dem Gedanken gespielt haben, das können wir mal machen. Aber wir haben den Mut gefasst und uns an das Konzept gesetzt. Und jetzt ist unser Podcast draußen.
Und was ist der Fokus?
Der Fokus ist Beteiligung. Wir sprechen über unseren Weg in die Beteiligung, wie wir uns beteiligen in unserem Alltag, aber auch über unsere Arbeit bei JUB und auch über Projekte, die vielleicht jungen Menschen helfen könnten, den Weg in die Beteiligung zu finden.
Ein großer Teil ist auch die Seelenpumpe. Also wir wollen auch über Themen sprechen, die uns als junge Menschen interessieren, die uns beschäftigen, die uns vielleicht auch ärgern und die zum Thema unseres Podcasts machen, um andere Menschen zu empowern, zu signalisieren, ihr seid nicht alleine. Es ist okay, auch mal negative Gedanken zu haben oder auch einfach mal lost zu sein. Wir sind genauso lost wie alle anderen jungen Menschen und versuchen damit, mehr Selbstbewusstsein zusammen ranzugehen.
Du hattest es im Vorgespräch, glaube ich, kurz gesagt, ne, dass der Podcast euch selber helfen kann, irgendwie auch Mut zu fassen, Dinge zu sagen. Hat sich das bis jetzt bestätigt und an welchen Themen habt ihr das so festgemacht?
Naja, es ist unser Podcast. Wir können sagen und tun und lassen, was wir wollen oder auch nicht wollen.
Ja.
Wir haben uns selber einen Raum zum Empowerment geschaffen und wollen andere motivieren, daran teilzuhaben.
Und vielleicht kann ich das auch kurz sagen. Wir haben ein Zitat aus unserer Vorstellungsfolge gehabt, in dem kurz gesagt wurde, das könnte auch Therapie sein, so. Also, dass es einfach auch so ein Safe Space für uns ist, um unseren Themen einen Platz zu geben.
Hey, ihr seid selbstverantwortlich für diesen Raum, ne? Keiner kann euch reinquatschen, so wie hier, ich. Sorry. ihr könnt die Inhalte selber setzen und am Ende aber auch selber entscheiden, ob es veröffentlicht wird oder nicht. Ne? Das ist auch nochmal eine wichtige Entscheidung. Wie läuft denn das bei JUB, wenn ich mich committed habe, bei JUB was zu machen? Eine Reportage, Beitrag, Video. Kann ich mich da leicht wieder zurückziehen, weil es wird ja unter Umständen erst in der Produktion mir auffallen, dass vielleicht irgendwas ich gesagt habe, von dem ich gar nicht möchte, das veröffentlicht wird.
Selbstverständlich.
Wie macht ihr das dann?
Wir sagen unseren AnsprechpartnerInnen, dass wir uns damit nicht wohlfühlen. Und wenn, können das auch im Nachhinein wieder gelöscht werden. Das Internet ist ein sensibler Raum und wir sind aber total in charge über unsere Person im Internet.
Ja, und auch bei unseren Podcast-Folgen hören wir mehrmals immer nochmal drüber, ob da irgendwas drin ist, was für uns jetzt vielleicht zu persönlich ist oder was wir nicht sagen wollten eigentlich.
Also ich finde es wirklich sehr spannend, weil ihr quasi euch selbst ermächtigt, gleichzeitig eben auch eine Selbstfürsorge für euch auch wahrnimmt. Und für mich entsteht da quasi die Frage, für was ist eigentlich dieses hauptamtliche Team, was es bei Jupp ja auch gibt, da? Was machen die?
Ja, also vor allem ganz viel Organisation. Alles, was wir einfach noch nicht können. Und es ist auch einfach eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Also es sind jetzt nicht unsere Chefin, sondern es wird immer mit uns zusammengearbeitet und Beiträge zusammenentwickelt und nicht gesagt, du machst jetzt das und das und das ist jetzt wichtig für den und den Beitrag, sondern es wird alles immer zusammenentwickelt und viel gesprochen.
Okay, trotzdem habe ich noch so die Frage, sind die beiden, also wenn die mehr im Hintergrund sind, also in eurer Wahrnehmung, sind die dann eher Journalistinnen oder sind sie mehr die Pädagoginnen, weil sie ja auch euch nochmal so ein bisschen zur Seite stehen? Oder sind sie die Beteiligerinnen? Wie seht ihr das denn, wenn ihr mit denen zusammenarbeitet?
Das Fachkräfteteam motiviert uns zu jeder Zeit, unsere Themen einzubringen und hilft im Framing und im Storytelling. Das sind alles Fähigkeiten, denen wir noch nicht ganz so mächtig sind. Auch vor allem im Bereich der audiovisuellen Bearbeitung. Eine Person kümmert sich eher um den Schnitt, die andere Person vielleicht eher um das Storytelling, wie man das aufbereiten kann, sodass es auch zielgruppengerecht am Ende ankommt, was vielleicht noch nicht ganz so gut ist, und achtet auf Einheitlichkeit. Am Ende ist es wirklich viel Koordination, dass die das Fachkräfteteam übernimmt. Und auch Ansätze für Themen bringt, was vielleicht wir jeder in diesem Team, egal ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, kann Themen einbringen, ist es am Ende wichtig, dass dieses Thema aus einer jungen, jugendlichen Perspektive aufgegriffen wird.
Kannst du diese beiden Begriffe Storytelling und Framing vielleicht nochmal kurz erklären? Das ist vielleicht nicht immer allen klar.
Mhm.
Was machen Sie dann, wenn Sie an den beiden Bereichen arbeiten?
Zum Framing gehört, wie man ein bestimmtes Thema darstellen möchte, aus welcher Perspektive und wie man dieses Thema vielleicht auch eingrenzen möchte. Zum Storytelling zählt eher, wie, jetzt möchte ich mit Dramaturgie erklären, aber vielleicht ist das auch ein Wort, was nicht
ganz richtig. Was möchte ich erzählen?
Was möchte ich erzählen, wie möchte ich es erzählen und wie ist es vor allem am Ende verständlich? In welcher Reihenfolge erzähle ich etwas, dass es gut ankommt, dass es verständlich ist und dass es auch Aufmerksamkeit generiert?
Mhm. Alles klar, das erklärt noch mal ein bisschen was. Und wenn ich es richtig verstehe, mit Blick auf die Zielgruppe, also besseres Erzählen und eine klarere Einordnung der Sachen, die ihr machen wollt. Aber diese Zielgruppe, kommt die eigentlich euer Publikum auch irgendwie zu Wort bei Jupp? Habt ihr Formate, wie ihr wiederum diejenigen, die euch hören, sehen, lesen, selbst beteiligt?
Wir spielen die meisten unserer Inhalte über soziale Medien aus. TikTok, Instagram hat Nele vorhin schon angedeutet. Und das sind natürlich Plattformen, die für ihre Interaktivität ausgezeichnet werden. Wir stellen klare Interaktionsangebote durch Fragen, durch Bewertungsmöglichkeiten und weisen auch immer wieder darauf hin, dass unsere Redaktion offen ist.
Das heißt, ihr habt einen regen Austausch und eine Moderation auch der Kommentarspalten.
Wir haben auf unserem Jupp-Kanal eine Etikette, an die man sich bitte zu halten hat. Und ansonsten, wenn unschöne Kommentare kommen, dann werden die auch gelöscht. Wenn es Kommentare sind, auf die man noch irgendwie antworten kann, dann antworte ich auch.
Das machst du selber. Okay, du bist also auch Online-Redakteurin im Sinne von in den Kommentarspalten unterwegs?
Also meistens, wenn ich antworte, also ich sehe es natürlich immer, wenn jemand was kommentiert hat, aber meistens antworte ich über meinen privaten Account. Also
bist zugeschaltet auf den
Jupp-Account? Genau, als Jupp mache ich das eher selten, weil da dann doch eher so eine Hürde ist, okay, das müsste vielleicht vorher abgesprochen werden, was ich da kommentiere.
Okay, machst du aber klar in der Kommentarspalte, wenn du mit deinem privaten Account sprichst, dass du Teil der Redaktion bist?
Nein.
Machst du nicht so klar? Nein. Okay. Weil das ist natürlich spannend. Ich habe verschiedene Sachen schon darüber gehört. In aller Regel soll es wohl besser sein, gerade auf problematische Kommentare in den sozialen Medien, nicht mit irgendeiner abstrakten Organisation zu antworten, sondern tatsächlich als authentische Person. Die Gefahr, dann angegriffen zu werden, ist sehr viel geringer. Ist sowas denn schon passiert auf Jupp? Passiert da Hate Speech, Diskriminierung in den Kommentarspalten?
Das kommt häufiger vor, vor allem in Beiträgen, in denen wir über Gender sprechen. Da werden leider sehr oft auch die FSJlerInnen angegriffen, die dann zum Beispiel diese Beiträge machen. Genau, aber da wird dann halt auch immer klar gesagt, dass es nicht geht. Und leider sind teilweise dann auch solche Beiträge von uns in irgendwelchen rechten Gruppen gelandet und dann kamen da mehrere solcher blöden Kommentare.
Mich lässt es ein bisschen stutzen sozusagen, wenn solche Kommentare auch kommen, wie du gerade erzählt hast und beschrieben hast. Da würde ich schon ganz gern mal nochmal wissen sozusagen, wie weit geht's denn da für euch an Verantwortung und was könnt ihr dann auch an die Hauptamtlichen abgeben?
Am Ende ist es die Verantwortung der Hauptamtlichen. Das ist ihr Job. Wir sind Ehrenamtliche. Am Ende ist es nicht unser Verantwortungsbereich. Unser Verantwortungsbereich geht dahin, indem wir Unterstützung anbieten, indem wir uns aber auch aktiv rausziehen können, indem wir zum Beispiel bitten können, diese Videos gelöscht werden. Ich fühle mich damit nicht mehr wohl. Und das wird respektiert. Und das ist mir persönlich auch sehr wichtig. Das geht sonst über meine Grenzen und die werden eingehalten.
Das heißt im Endeffekt, also jetzt mal für dich als Ehrenamtliche, wie gehst du eigentlich sozusagen daran, wie viel du da reingibst? Ne? Also ich meine, das, was ihr macht, das, was ihr auch vorhin vorgestellt habt, ich finde, das ist eine Menge. Da steckt man auch tatsächlich viel Freizeit rein, würde ich jetzt mal sagen. Das wirst du ja nicht einfach während der Vorlesung machen sozusagen oder du während einer Ausbildung oder Arbeitstätigkeit. Wie viel Zeit müsst ihr quasi reinstecken und wie viel Gefühl zeigt ihr, sage ich jetzt mal, die Hauptamtlichen, damit ein gutes Produkt rauskommt?
Also ich finde, den Großteil zeigt ja eigentlich schon, dass wir schon seit 2021, glaube ich, jetzt an unserem Podcast arbeiten und dass es einfach ja seine Zeit gebraucht hat, bis es jetzt zu diesem Punkt gekommen ist, dass wir ihn veröffentlichen können. Und wir haben uns einfach regelmäßig intensiv zusammengesetzt und haben immer wieder neu überlegt, über Sachen gesprochen, die reinkommen können. Genau, also es ist schon ein ja großer Teil von was ich so mache. Und es hat sich auch von Hobby zu Arbeit entwickelt so. Aber das ändert nichts daran, dass es mir trotzdem halt immer noch richtig viel Spaß macht und dass es einfach mich sehr erfüllt und dass ich weiß, ich mache das auch wofür.
Ich glaube, man darf nicht zu dem Trugschluss kommen, dass es immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Weil das ist es nicht. Aber es ist so wie Nele, ich würde mich da anschließen. Am Ende erinnert man sich sehr gerne daran, warum man das macht. Und auch 2 Jahre Podcast-Konzeption, Produktion, Moderation und Postproduktion. Was steht dahinter? Wie wollen wir das aufbereiten? Das ist ein Prozess. Und da muss man sich auch selber zufrieden mitgeben, dass es nicht etwas ist, was von heute auf morgen passiert, dass es vielleicht am Ende auch Dinge sind. Wir haben das vor 2 Jahren gestartet, vielleicht identifiziere ich mich mit manchen Teilen gar nicht mehr. Wie gehen wir dann damit um? Oder sehen wir einfach, okay, wir dokumentieren unsere Persönlichkeit von vor 2 Jahren und auch den Prozess, wie wir uns mit diesem Projekt entwickelt haben. Und das ist zum einen eine Art Selbstdokumentation, aber am Ende auch in dem Bereich, wo wir tätig sind, politisch-historische Bildung, dass es am Ende auch eine Verantwortung ist, die man sich selber zuschreibt, wo man sich vielleicht berufen fühlt, obwohl es keine Zuschreibung von außen ist, die man sich annimmt. Weil am Ende sind es junge Menschen, die Themen setzen und die sich vielleicht auch in einer Art Protest gegen aktuelle gesellschaftliche Schwerpunktsetzungen wehren müssen.
Das heißt, eure Arbeit ist nicht einfach nur Beteiligungsarbeit bei Jupp. Es ist nicht einfach nur eure Freizeit, sondern es ist tatsächlich eine politische Agenda, die ihr vielleicht auch persönlich habt, oder?
es ist meine Form dieser politischen oder unsere Form dieser politischen Agenda nachzugehen.
Es ist mein Aktivismus quasi, also ja, weil das alles, viele Themen einfach halt aus uns herauskommen und hier ihren Platz finden und zu Recht, wie ich finde.
Ja, und ich will das gar nicht geringschätzen. Ich glaube, dass das tatsächlich die beste Motivation überhaupt ist, mit der eigenen Stimme medial in die Öffentlichkeit zu gehen, wenn man nämlich was zu sagen hat, wenn man ein Thema hat. Darf ich euch kurz fragen, mal so, macht man eigentlich nicht, aber so ein bisschen holzschnittartig auf Hashtags gebracht. Was sind denn eure Themen? Was ist denn euer Schwerpunkt in der Arbeit? Was wollt ihr vermitteln?
Hashtag Lost. Hashtag Feminismus. Hashtag Wertschätzung.
Hashtag Beteiligung. Hashtag Politik. Hashtag Therapie.
Hashtag Therapie. Hashtag Demokratie.
Sehr gut. Ja, ich finde, das kann man durchaus auch mal versuchen, irgendwie einzudampfen. Ne? Das ist nämlich, ich verstehe, wie schwer das ist, tatsächlich Haltung zu beziehen und das dann auch noch zu zeigen. Und dafür ist Jupp am Ende tatsächlich eine Struktur, die in Berlin ausgebildet wurde, die es möglich macht, dass Leute dort aktiv mit dran teilnehmen können. Ich möchte an der Stelle direkt mal die Chance ergreifen und auch nochmal für alle, die zuhören, auf die Shownotes verweisen. Ne? Unten findet ihr nämlich den Link zu jupp.berlin. Das ist die die Internetadresse vom Blog. Wie ist das Handle von dem Kanal, von dem Insta-Kanal, wo wir euren Podcast finden?
@vonwegenpodcast.
@vonwegenpodcast. Da ist der Podcast von Nele und Sina auf jeden Fall zu finden. Und jetzt haben wir schon viel über die Inhalte gesprochen. Mich interessiert aber trotzdem noch mal ein bisschen die Zusammenarbeit auf so einer Remote-Ebene. Ne? Wir haben jetzt diese ganze Zeit hinter uns, in der wir gezwungen wurden, digitale Tools zu benutzen, um die Kommunikation weiterzumachen. Wie macht ihr das bei Jupp? Was sind da so eure Standard-Tools? Wie kommuniziert ihr miteinander? Wie sprecht ihr euch ab? Habt ihr so Planungstools, Konferenztools? Wie arbeitet ihr zusammen?
Über Slack, über Trello findet die Organisation statt. Ich weiß gar nicht. WhatsApp. Also ich glaube, das ist was, was ich für mich in unserem Podcast-Prozess mitgenommen habe, dass wenn ich mit Nele kommuniziere, dass am Ende nicht nur meine Kollegin ist, von der ich irgendwas möchte, sondern wenn man einen Podcast zusammen hat, den man teilweise wirklich einen Therapieersatz findet, einen selbstgeschaffenen Therapieersatz, dann muss es menschlich am Ende auch passen. Und das habe ich auch mitgenommen und am Ende Nele nicht nur eine Kollegin gefunden, sondern auch eine Freundin.
Gleich eine konkrete Frage noch zu Slack und Trello. Bei Slack weiß ich, also wenn man das gut nutzen möchte, muss man zahlen. Wer bezahlt das?
Ich glaube, das wird von Jupp und da wir die Gelder von der JFSB bekommen, darüber bezahlt. Also das ist, auch wenn wir zum Beispiel CapCut oder sowas haben, wo die Pro-Version, also ist so ein Schnittprogramm, nutzen, das sind diese Mittel.
Okay, das heißt, ihr müsst nicht mit eurem Geld da reingehen.
Nein,
das wird finanziert.
Ich denke mal, das ist ganz ähnlich wie auch in anderen analogen Beteiligungsformaten. Ne? Schere, Papier, Kleber, die werden gestellt. Im Digitalen sieht es halt ein bisschen anders aus. Da ist halt die Schere, ist halt Slack und der Kleber ist halt CapCut. Aber ohne die Sachen könnt ihr halt auch nicht arbeiten. Ne? Wie sieht denn das mit der Kompetenzvermittlung aus? Das hattet ihr vorhin schon mal angedeutet. Das sind schon professionelle bis semi-professionelle Tools, mit denen ihr da arbeitet. Ne? Ich habe auch sowieso den Eindruck, dass die Arbeit, die ihr da macht, weit weg ist von, ich hatte mal Lust darauf und habe ein bisschen drin rumgefummelt, sondern ihr macht es beständig, dauerhaft und offensichtlich auch mit richtig Engagement. Wie kriegt ihr denn all die Kompetenzen auf die Reihe, die ihr dafür braucht? Habt ihr da interne Fortbildungen, Schulungen, irgendwas?
Also wir bekommen immer wieder von unserem Fachkräfteteam Hinweise zu Workshops, zum Beispiel von der TinCon, zu Moderationsworkshops oder wie baue ich am besten einen Podcast auf, Ich war auch ganz am Anfang, als ich noch viel Schnitt gemacht habe, weil ich auch mein Praktikum bei Jupp gemacht habe, war ich zu einem Schnittworkshop. Wir haben uns aber auch letztens jemanden extern quasi zu uns eingeladen, die mit uns ein bisschen über Beiträge einfach, wie man die am besten gestaltet, wie man am besten daran geht, gesprochen hat und ja, so.
Dazu gibt es aber auch viele junge Menschen, die schon ihr Hobby in auch audiovisuellen Medien gefunden haben. Zum Beispiel haben wir mit einer FSJlerin, ehemaligen FSJlerin zusammengearbeitet, die hat die Fotos für unseren Podcast, für unsere Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Also wir versuchen da auch einen gewissen Peer-Ansatz zu verfolgen. Soll ich auf das Wort nochmal eingehen?
Es ist nicht allen immer klar, stimmt, was Peer heißt, aber kannst du gerne nochmal klären.
Bei einem Peer-Ansatz geht es darum, dass junge Menschen, in dem Kontext geht es darum, dass junge Menschen von jungen Menschen lernen. Also je nachdem, wo man sich bewegt, dass man betroffene, wissende Personen, dass die Leute, die Ahnung von etwas haben, eine gewisse Expertise, dass man mit denen zusammenarbeitet.
Ich finde es deswegen ganz wichtig, weil sich in der Medienbildung dahingehend schon auch einiges geändert hat. Ich arbeite ja auch als Medienbildner. Und da vermitteln wir schon lange nicht mehr die Kompetenz, wie wir jetzt irgendwie die Kameraeinstellung richtig machen, sondern wir haben eher so einen Bring-Your-Own-Device-Ansatz. Ne? Die bringen ihre Telefone mit, die können schon alles, die haben CapCut drauf. Das heißt, schneiden können die auch, aber wie die gute Geschichte aussieht am Ende und wie wir sie tatsächlich spannend zusammenbringen, wie eine Dramaturgie aufgebaut sein muss und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich durchaus Sachen zu lernen, das hattet ihr ja vorhin auch schon erwähnt. Wir wollen aber nochmal das Hauptthema unseres Podcasts näher beleuchten, nämlich die Frage von struktureller Beteiligung. Würdet ihr sagen, Jupp ist ein Beteiligungsprojekt?
Ja,
absolut, ja.
Und woran würdet ihr das festmachen?
Ich kann gerne anfangen. Ja, also ich würde sagen, es merkt man einfach an dem Weg, wie ich halt zu Jupp gekommen bin. Über meine Idee von, ich möchte mich beteiligen an einem Projekt und auch, was wir jetzt mit unserem Podcast machen. Wir hatten eine Idee und wollten uns halt beteiligen und unsere Themen anbringen. Und wir gehen ja auch regelmäßig zu Veranstaltungen und sprechen dort auch mit jungen Menschen. Das heißt, es findet ja nicht nur alles digital statt, sondern wir reden auch vor Ort mit jungen Menschen, die ja wie wir teilweise auch sehr lost sind und sich über Themen Gedanken machen. Genau deswegen finde ich das nicht nur im digitalen Bereich statt, sondern auch einfach sehr viel im Zwischenmenschlichen und das macht das so zum Thema Beteiligung.
Okay, wie ist es für dich?
Jupp ist ein Beteiligungsprojekt, weil meine Interessen bzw. die Interessen der Jugendredaktion im Vordergrund stehen, weil wir die Themen setzen dürfen. Und am Ende findet es natürlich Grenzen darin, dass wir am Ende des Tages nicht in die Senatsverwaltung eingeladen werden, um Verträge und Konzepte auszuhandeln. Das ist aber auch nicht unsere Funktion darin. Dafür gibt es eben diese Fachkräfte und Projektleitungen, die für diese Funktion und Aufgaben ausgebildet und vorbereitet sind. Aber wenn es um die Gestaltung von Postings oder Texten oder Videos geht, habe ich an jeder Stelle die Möglichkeit, meine Meinung und vielleicht auch die Expertise, die ich mir angeeignet habe, einzubringen.
Ja, das finde ich, klingt sehr plausibel sozusagen, wenn man diesen Begriff Beteiligung unter diesem Aspekt des Empowerments anguckt. Für mich ist nochmal spannend sozusagen, wenn ich jetzt mir, ich nenne es mal, in der Fachsprache nennen wir das Beteiligungslandschaft. Ne? Wir haben Jugendparlamente, wir haben die sogenannten Jugendjuries, also sowohl auf Berliner Ebene, Berliner Jugendjury, wie auch in den Bezirken. Es gibt die Möglichkeit, Spielplatzgestaltung als Beteiligung anzusehen und auch durchzuführen sozusagen oder einfach den Sozialraum außen gestalten oder eben auch sowas wie Jugendverbände oder Jugendbeirat auch. Für mich wäre so spannend, so aus eurer Sicht, was glaubt ihr, habt ihr sozusagen für einen unique Stellenwert in dieser ganzen Landschaft sozusagen, die es da so gibt?
Ich würde sagen, dass, wenn ich jetzt in Bezug auf unseren Podcast spreche, wir absolut das Privileg haben, bei Jupp in der Struktur angesiedelt zu sein, weil wenn wir jetzt uns privat ohne den Input vom Fachkräfteteam zusammengeschlossen hätten, dann wären Formate wie die Jugendjury absolut unerlässlich, um unser Projekt zu finanzieren. Das wäre dann der Anschluss an andere Punkte in der Beteiligungslandschaft, wenn wir es so sagen. Insofern waren technische Tools, auch wenn ich jetzt an Schnittprogramme etc., Canva, Adobe, whatever denke, kann uns von Jupp gestellt werden und ich muss mich nicht als Projektleiterin oder Projektmitverantwortliche darum kümmern, an diese Tools zu kommen und diese zu finanzieren. Das ist der Vorteil, bei Jupp als Podcast, als Format von Jupp angesiedelt zu sein.
Ja, dem würde ich zustimmen.
Jetzt ist ja Jupp auf der Berliner Ebene angesiedelt. Mhm. Könntet ihr euch eigentlich sowas wie die Jupp-Jugendredaktion auch auf kommunaler Ebene vorstellen? Also ich nehme mal, parallel zu den Jugendjurys gibt es kommunale, kleine Jugendredaktionen. Es müssen ja nicht viele sein. 3, 4 Kids aus den Bezirken, die Beiträge, Lokalredaktionen quasi, in Richtung Jupp liefern oder auch wegen mir eigenständig arbeiten. Könntet ihr euch so eine Struktur vorstellen? Würde das unter Umständen Jupp, das Angebot von Jupp verbessern?
Es ist die Frage, ob es so eine Struktur durch Schülerzeitungen nicht sogar schon gibt.
Schülerzeitungen wäre ein Beispiel. Schülerzeitungen sind so slightly digital, manche sind digitaler, manche weniger. Mhm. Aber jetzt explizit Bezirksthemen. Ne? Schülerzeitung hat ja vielleicht dann eher so schulspezifische Fragestellungen.
Ja, also ich glaube, es wurde auch schon häufiger angemerkt, dass so der Schwerpunkt Berlin ein bisschen verloren gehen würde. Aber meine Meinung ist da immer noch unverändert, dass es halt um die Menschen in Berlin geht und nicht um die Häuser und weiß nicht, die Institutionen so. Also deswegen, ja, finde ich, dass trotzdem da so dieser Schwerpunkt da ist.
Und natürlich können sich auch junge Menschen mit ihren Kiez-Themen an uns wenden und ihr Thema absolut mit einbringen.
Und wo wir jetzt gerade schon dabei sind, mal darüber nachzudenken, was man alles machen könnte, was vielleicht nicht gibt. Gibt es Dinge, die euch so in der langjährigen Arbeit aufgefallen sind, an denen ihr vielleicht so ein paar Änderungen vornehmen würdet? Habt ihr das Gefühl, gehört zu werden? Würdet ihr strukturell irgendwas verändern an der Jugendredaktion, so wie sie jetzt existiert?
Also wir hatten ja diese eine, sag ich mal, relativ große Veränderung von, dass es sehr viele Menschen sind, zu jetzt einem eher engeren Kreis. Und diese Veränderung habe ich auch so ein bisschen mitgemacht und für mich war das eigentlich eine ziemlich angenehme Veränderung und so könnte ich auch gerne weiter bei Jupp arbeiten und für mich wäre da jetzt nichts, was, oder würde mir nichts einfallen, wo, was wir noch so verbessern könnten, aber ich glaube, da müsste ich vielleicht noch ein bisschen intensiver drüber nachdenken.
Ich gehe damit.
Da hätte ich aber noch eine Frage, weil aus der Erfahrung jetzt zum Beispiel mit anderen Jugendgruppen vor Ort oder Jugendverbandsarbeit oder auch kleinere Parlamente, die in Berlin auch schon entstanden sind, die hören dann oft nach einer bestimmten Generation auf. Seht ihr für euch die Gefahr sozusagen, wenn ihr mal aus dem vielleicht herausgewachsen seid, dass ihr dann noch genügend NachfolgerInnen auch habt oder dass ihr die auch heranziehen könnt, also mal unpädagogisch ausgedrückt.
Ja, also ein Aufzuchtsprogramm, sage ich jetzt mal so, haben wir ja mit unserem Podcast, also hoffen wir zumindest, dass wir ein paar Leute empowern können, sich auch mehr zu beteiligen. Aber die eine Sache, also natürlich werden wir auch älter und mein Wunsch wäre so, dass ich dann irgendwann vielleicht so die Fachkraftsperson sein könnte, die andere Leute anleitet, so. Genau, und wir haben ja auch FSJlerinnen jedes Jahr und also ich mache mir da eigentlich keine Gedanken, dass wir da Probleme haben, Nachschub zu bekommen oder so.
Nee, vor allem, weil ich sehr viel positives Feedback von den FSJlerinnen auch immer gehört habe. Also viele hören ja dann nicht auf und wenden sich dem Projekt komplett ab, im Gegenteil, sondern sie bleiben eher bei uns und verfolgen das, was wir machen. Und genauso hoffe ich, dass auch die Personen machen, die schon rausgewachsen sind, also die wirklich schon komplett Anfang an dabei waren, dass die uns auch noch verfolgen. Und die Person, ich habe gerade zwei speziell im Kopf, ich möchte aber die Namen nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob sie das echt nicht mögen, die auch mein FSJ bei uns gemacht haben, die auch sehr an einem Podcast-Projekt beteiligt waren. Ich hoffe, dass sie das gut finden, was wir aus der Idee gemacht haben.
Das hoffe ich tatsächlich auch. Ich habe den Eindruck, ihr macht da fantastische Arbeit. Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn nicht Leute auf euch aufmerksam werden und nicht dieses Projekt weitergeführt werden würde. Ich bedanke mich auf jeden Fall an der Stelle schon mal für total spannende Anregungen und auch kontroverse Gedanken zu dem Thema, dass ihr ein paar Sachen auch angesprochen habt, die gar nicht so einfach laufen und trotzdem gibt es Lösungen dafür.
Ja, mir geht das, kann mich da jetzt nur anschließen. Ich möchte gar nicht so viel anderes sagen. Ich bin einfach sehr beeindruckt von dem, wie ihr das macht und wie professionell ihr das einfach auch macht. Das ist also sehr beeindruckend.
Vielen Dank. Dankeschön.
Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und vielleicht werden wir ja mal bei euch eingeladen.
Mal schauen, könnte vorkommen.
Dankeschön. Tschüss.
Danke auch.
Danke.
Das ist Berlin. Das heißt hier Beteiligen.
Dies ist eine Produktion der Drehscheibe Kinder- und Jugendpolitik Berlin der Stiftung SBI. Ihre GastgeberInnen waren Pia Yvonne Schäfer und Robert Behrendt. Die Aufnahmeleitung übernahm Leon Behn. Unser Podcast wurde mit Mitteln des Jugenddemokratiefonds Starkgemacht des Landes Berlin sowie der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie umgesetzt und gefördert. Ein herzlicher Dank geht an alle unsere GesprächspartnerInnen für ihre wertvollen Einsichten und ihre Expertise. Wir möchten uns auch beim Haus der Jugend Mitte der Stiftung SBI, bei BOGA und der Weißen Rose in Schöneberg sowie dem FIP e.V. in Neukölln für die problemlose Bereitstellung der Räumlichkeiten bedanken. Bis zur nächsten Folge.